bekam vorhin noch einen Hinweis für Samstag, für die Sammelstelle. Es kommen ja immer sehr viele nordamerikanische Helfer und die fallen am Samstag aus, weil dort Abschlussfeier ist. Aber es werden viele Sachen gebracht werden von denen, die für ein Jahr zurückgehen und Wohnungsauflösung machen, bringen sie vorher vorbei und dann muss alles verpackt werden. Also würden wir uns freuen, wenn als Ersatz für die nordamerikanischen Helfer viele Deutsche kämen. Auch Schweizer sind natürlich auch erlaubt. Das darf ich noch weitergeben, hat mir die Ria vorhin gerade gesagt. So, bevor wir das Wort Gottes betrachten, will ich noch kurz beten. Herr, zeig du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 13, wird uns von dem berichtet, was vor nunmehr fast 2000 Jahren am Schavot, dem jüdischen Erntedankfest, Wunderliches, Verwunderliches geschah. Wenn wir das heute so lesen, wow, was ging da ab? Albrecht Dürer hat das so dargestellt in der Dürer-Bibel. Wenn wir diesen Bericht von damals betrachten, wird oftmals lediglich nur auf die gewaltigen phänomenalen Ereignisse geschaut, die dort auftraten. Man bedenke einmal, jeder in der Menschenmenge hörte aus dem Munde der Jünger in seiner eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden. Was würden wir heute dazu sagen? Bestürzt, ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Wo soll das nur hinführen? Einige spotteten aber, die haben doch nur zu viel getrunken. Würden wir vielleicht heute genauso sagen. Es war schon gewaltig, was dort geschah. Das ist so. In der Hauptsache geht es jedoch nicht um dieses einmalige, spektakuläre Geschehen, sondern um die mächtige Predigt des Petrus, die diesem Geschehen dann folgt. Dazu lesen wir aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 14, einige Ausschnitte. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Vers 14, nachdem die das gesagt hatten, die sind ja betrunken, steht Petrus auf mit den anderen Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Und dann folgten dieser langen Predigt die Darlegung dessen, was eigentlich mit Jesus geschah und warum das alles so sein musste. Und Paulus beendet seine Predigt mit Vers 36, ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Retter und Herrn gemacht. Man müsste die Predigt mal nachlesen, ich wollte nicht alles vorlesen, das ist eine gewaltige Predigt. Als die Leute diese Botschaft hörten, waren sie davon tief betroffen. Es ging ihnen durchs Herz und sie fragten Petrus und die anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Tut Buße, kehret um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Vers 41 lesen wir dann weiter zum Schluss. Viele Hörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Luther sagt, der Gemeinde hinzugetan. Hier wurde zum ersten Mal evangelisiert und die erste neutestamentliche Gemeinde wurde geboren. Das war die erste Evangelisationspredigt im Neuen Testament, die Petrus hier gegeben hat. Und wir wissen ja, wer Petrus war. Ein einfacher Fischer, ein Verleumder, einer, der schnell abging, wenn es nicht passte. Petrus, dieser Petrus bringt diese Botschaft. Oh. Das Ziel von Pfingsten war also die konkrete innere Erneuerung eines Menschen und nicht seine kurzzeitige emotionale Wallung. Innere Erneuerung des Menschen. Die Grundidee für die nun folgenden zwei Gedanken zu diesem Text habe ich aus einer Fernsehpredigt mit Erlaubnis des Predigers entnommen. Zwei Gedanken dazu. Erstens, was tut der Heilige Geist? Und zweitens, woran erkennt man die Gegenwart des Heiligen Geistes? Erstens, was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist war in der Schöpfung tätig, denn wir lesen von ihm, und die Erde ward wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 1. Mose 1, Vers 2. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Im Himmel werden wir das wissen. Auch bei der Erschaffung der Menschen wirkte der Heilige Geist mit. Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. 1. Mose 1, Vers 26. Gott sagt nicht, ich will Menschen machen, sondern er sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Da kommt die Dreieinigkeit Gottes hervor. Vorhin haben wir es auch gesungen hier. Dreieiniger Gott geht dort schon hervor. Der Geist Gottes wirkte dort schon mit. Im Alten Testament lesen wir immer wieder von dem wunderbaren Wirken des Heiligen Geistes, speziell gezielt an einzelnen Personen. Sein Wirken zielt bis heute im Besonderen darauf ab, Menschen das Heil Gottes nahe zu bringen. Deshalb wirkt er die neue Geburt, die Wiedergeburt. Das ist das Ziel des Geistes heute. Jesus sagt in Johannes 3, 5 bis 7 zu dem fragenden Nikodemus: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ich sage dazu immer, das ist das einzige Muss in der Bibel. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ohne das geht's nicht. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt und macht lebendig. Er schafft damit geistliches Leben, das er in der Wiedergeburt in unser Herz geben wird. Und dann wirkt er eine innere Überzeugung, jawohl, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Deshalb sagt Jesus Christus vom Heiligen Geist auch, wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Johannes 16, 8. Das bedeutet auch noch mehr, dass der Heilige Geist erleuchtet. Er erleuchtet die Herzen. Wie sollten wir sonst verstehen, was das Wort Gottes will? Wie sollten wir sonst verstehen, wie Errettung aussieht? Er wird glauben. Aus uns selbst können wir nicht glauben. Er wirkt Erfüllung. Er erfüllt. Er lehrt. Nicht der Lehrer hier oder der Prediger. Er lehrt, was in unser Herz hinein soll. Er reinigt, wenn der Schmutz drin ist. Er leitet. Er versiegelt. Er macht gewiss. Er heiligt. Oh. Er heiligt. Nicht ich selbst werde von mir heilig. Er heiligt, er bewahrt, er begabt, er gibt Gaben, er gibt geistliche Gaben, natürliche Gaben. Er schafft diese feste Gewissheit. Noch viele andere wunderbare Dinge könnten vom Heiligen Geist gesagt werden. Das Wirken des Heiligen Geistes ist also absolut unerlässlich, denn ohne ihn könnte kein Mensch die Bibel verstehen. Wie viele sagen, ich habe früher in der Bibel gelesen, ich habe es ja nicht verstanden. Vielleicht kann man im Alten Testament die Geschichten noch verstehen, die vom Israel geschrieben sind, das kann sein. Aber die geistlichen Tiefen, ich habe es ja nicht verstanden. Wie bei dem Kämmerer, der dort auf der Straße war, mit seiner Karawane, der Kämmerer aus dem Morgenland, Ägyptenland, Äthiopien. Der las in der Tora, der Philippus läuft nebenher. Verstehst du, was du liest? Ja, wie soll ich es verstehen, wenn mir es keiner erklärt? Er ging da hoch, hat es ihm erklärt. Da fiel es dem wie Schuppen von den Augen. Und er hat ihm nicht nur die kurze Stelle dort erklärt aus dem Jesaja. Der hat alles erklärt, was in Jerusalem geschah. Alles. Und dann sagt der Kämmerer, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Da war ein Wasser, steigen Sie herab. Und dann sagt der Philippus, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja, ich glaube von Herzen. Dann taufte er ihn. Wo, wie konnte der das sagen? Ich glaube von Herzen. Wer kann das sagen als nur durch den Heiligen Geist? Ohne ihn, ohne den Geist, könnte auch niemand seine Sünde und Verlorenheit erkennen. Das wirkt der Heilige Geist. Wenn man, bevor man Christ wird, ist man, hängt man ja mittendrin in all dem Zeug. Wie erkennt man aber, dass das Sünde ist? War doch alles so, ist doch kein Problem. Der Geist wirkt es. Wenn der an einem Menschen wirkt, dann gibt es kein Zurück mehr. Ohne ihn könnte niemand die wahre Bedeutung des Kreuzes erfassen. Die wahre Bedeutung des Kreuzes. Nicht das Bild, sondern die wahre tiefe Bedeutung des Kreuzes erfassen. Wie soll das ohne den Geist geschehen? Ohne ihn könnte niemand echte Buße tun und Vergebung empfangen. Oh, echte Buße, echte Vergebung. Ohne ihn könnte niemand Jesus seinen Herrn nennen, wie es in 1. Korinther 12, Vers 3 steht. Ohne ihn kann niemand Jesus seinen Herrn nennen. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Das heißt doch schlicht und einfach, dass ohne den Heiligen Geist niemand ein wahrhaftiger und echter Christ sein kann. Ohne den Heiligen Geist kann niemand ein wahrhaftiger, echter Christ sein. Jesus spricht nun eine Tätigkeit, eine weitere Tätigkeit des Heiligen Geistes besonders an. Er sagt in Johannes 16, Vers 14, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist wirkt nicht irgendetwas selbstständig. Das ist so kein freischaffender Mitarbeiter. Sondern was er euch sagen wird, empfängt er von mir, sagt Jesus. Man kann auch sagen, dass das große Thema des Heiligen Geistes Jesus Christus ist. Das ist sein Thema. Großen Lettern. Sein Thema ist Jesus Christus. Und so wie Jesus auf Erden den Vater im Himmel verherrlichte, so ist es nun das Ziel des Heiligen Geistes, dass Jesus durch ihn erkannt und verherrlicht wird. Jesus verherrlichte den Vater, der Geist verherrlicht Jesus. Obgleich der Heilige Geist eine so wichtige und unentbehrliche Arbeit tut, sucht er interessanterweise dennoch nicht sein eigenes Profil. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, denn er wird das sagen, was er hört. Er redet nicht von sich selbst und nicht aus sich selbst, sondern er redet das, was er hört. Und was aber hört er? Er hat von Gott, dem Vater, das Wort gehört, nämlich die Bücher der Bibel, und hat diese mit Hilfe unfehlbarer Inspiration an Menschen zur Niederschrift gegeben. Erklären können wir das nicht mit dem Verstand, aber im Herzen glauben, haben wir auch gesungen. Ja, so ist es, das glaube ich. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Wie kann ich glauben, wie die Bibel entstanden ist, ohne den Heiligen Geist? Da habe ich nur Fragen und Kritik. Das kann nicht sein, jenes muss anders sein und so weiter und so weiter. Mit dem Heiligen Geist kann ich sagen, ja, ich verstehe nicht alles. Und ich sage dann immer, ich muss hier nicht alles verstehen. Im Himmel werde ich es wissen. Da habe ich keine Fragen mehr. Und da zankt man sich, hol mir, das muss so oder so sein und so. Kindlich glauben. Darum nennt ihn Jesus auch den Geist der Wahrheit, der die Heilige Schrift bezeugt. Der bezeugt, dass die Schrift Wahrheit ist, wahrhaftig ist, unfehlbar ist. Bei allen Erklärungen, die man da abgeben will. Das heißt, er redet nichts Neues, nicht etwas, was er selbst erfunden hat. Der Heilige Geist redet nichts zusätzlich zur Bibel, darüber hinaus. Das geht gar nicht. Er bringt auch keine neuen Offenbarungen, sondern er redet deshalb nur von Jesus Christus, von seinem heiligen Leben und Sterben. Er erklärt uns durch eine innere Belehrung das Geheimnis der Geburt Jesu. Kann doch nicht gehen. Eine Jungfrau gebärt ein Kind. Was wird da rumgemacht und Erklärungen und was das? Er sagt, es ist so. Und ich glaub's. Er sagt, legt die Bedeutung des Kreuzes dar. Was ist denn dort geschehen? Oh. Wenn wir das nur bedenken einmal, was dort geschehen ist, wirklich geschehen ist, tiefer hineinschauen. Er sagt uns auch etwas, dass der Herr wiederkommt. Glauben wir das? Manchmal ist das gar nicht so gegenwärtig. Der Geist Gottes sagt es, Jesus kommt wieder. Ja, er bringt das ganze Evangelium zu den Herzen von Menschen, sodass sie glauben können und gerettet werden. Wie wäre ich sonst zum Glauben gekommen, wenn nicht der Geist Gottes an mir gewirkt hätte? Menschen konnten da sagen, was sie wollten. Ihr habt ja keine Ahnung, habe ich gesagt. Was wollt ihr nur? Aber der Geist Gottes, als der Geist Gottes zupackte, da wurde es deutlich. Du kannst vielleicht nicht glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, wie es uns in der Weihnachtsgeschichte berichtet. Wenn du aber in der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfängst, dann erfährst du durch ihn beim Lesen der Bibel eine innere Belehrung. So ist es. Kannst du Bücher lesen, dicke Bücher lesen, wie das ist und nicht ist und wie das unmöglich ist und was weiß ich für Wissenschaftler alles darum machen. Wenn du in der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen hast, dann erfährst du durch ihn beim Lesen der Bibel eine innere Belehrung. Auf einmal weiß dein Herz es besser als alle Intelligenz sterblicher Menschen und du erkennst, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja, ich glaube, dass dieser Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist der entscheidende Punkt. Da wurde der Kämmerer gefragt, glaubst du das von Herzen? Ja. So wirkt der Heilige Geist auch durch die Predigten und Bibelarbeiten. Er will Licht über das Wort Gottes geben und nichts anderes tun, als die Bedeutung des Sohnes Gottes herauszustellen und ihn zu verherrlichen. Er redet nicht von sich selbst, sondern nur von Jesus. Das erinnert ein bisschen an die Beleuchtung einer Bühne. Hier ist ja auch sowas. Man sieht den Darsteller der Hauptrolle immer im besten Licht, aber der Beleuchter, der sitzt da hinten, den sieht man nicht. Ich habe dem vorhin gesagt, soll es nicht so hell machen, weil man hier so schwitzt. Den sieht man nicht, der ist im Hintergrund. Sein Werk besteht darin, selbst nicht hervorzutreten, sondern den Akteur hervorragend ins Licht zu bringen. Macht er das? Es soll ja Beleuchter geben, die schalten das Licht ein und aus, damit man merkt, dass sie auch noch da sind. Ja, so. Der ist noch da, seht ihr? Natürlich sind die Beleuchter unerlässlich. Doch sie zeigen den Glanz eines anderen. Und das beschreibt ziemlich genau das Wesen und den Dienst des Heiligen Geistes. Er ist unentbehrlich, aber er redet doch nicht aus sich selbst. So wie der Beleuchter unentbehrlich ist, sitzt er doch im Hintergrund. Es geht nicht um ihn. Es geht um den, der auf der Bühne ist, jetzt nicht um mich. Das ist mal hier so. Der Geist ist unentbehrlich und redet dennoch nicht aus sich selber. Das dürfen wir mitnehmen. Bei dem zweiten Gedanke nun geht es um die Frage, woran erkennt man die Gegenwart des Heiligen Geistes? Jetzt wird es ein bisschen praktisch. Woran erkennt man nur die Gegenwart, dass er da ist? Ist er denn hier? Ist er da? Man sieht nichts, man hört nichts, man spürt nichts, man riecht nichts. Ist er da? Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Da. Deswegen ist er da. Woran erkennt man nun, ob beispielsweise in einer Gemeinde oder Kirche der Heilige Geist wirksam ist? Daran, dass viel von Jesus und seinem Erlösungswerk die Rede ist und damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Dass viel von Jesus und seinem Erlösungswerk die Rede ist. Eigentlich immer nur. Es gibt ja nichts anderes zu reden von hier als das. Dazu gibt Paulus uns am Anfang seines ersten Briefes an die Thessalonicher eine Darstellung über die praktischen Auswirkungen eines solchen Gemeindelebens. drei Punkte beschreibt er da am Anfang des Thessalonikerbriefes, kann man da nachlesen. Ich zitiere das nicht direkt, sondern hat es übertragen. Sie haben sich bekehrt. Also dort in der Gemeinde geschahen Bekehrungen. Das Zweite, sie haben ein gutes Zeugnis in der gesamten Region. Überall war bekannt, was dort bei den Thessalonikern los war. Ein gutes Zeugnis hatten sie. Und sie warteten auf die Wiederkunft. Sie lebten in der Erwartung. Damals schon. Und so viele Jahre sind vergangen. Sie lebten damals schon in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Das beschreibt der Apostel Paulus ja als Zeichen einer lebendigen Gemeindesituation. Es geschehen Bekehrungen, sie hatten ein gutes Zeugnis und sie warteten auf die Wiederkunft. Wenn hingegen auf Kanzeln fast nur noch über Werte, über Toleranz, über Ideologie, über Politik oder über Rand- und Nebenfragen der Bibel geredet wird, aber kaum noch ein Wort vom Kreuz, dann zieht sich der Heilige Geist zurück und Kirchen und Freikirchen werden leer. Kaum noch ein Wort vom Kreuz. Das ist eine Torheit, schreibt Paulus, davon zu reden. Ihr seid ja nicht ganz bei Trost. Wie kann man nur so ein Zeug glauben? Das Wort vom Kreuz. Wo aber Christus im Mittelpunkt steht mit allem, was in der Gemeinde geschieht, da wird er geehrt. Dann füllen sich die Gotteshäuser, weil dort der Heilige Geist wirken kann. Christus im Mittelpunkt bei allem, was in der Gemeinde geschieht. Das heißt nicht, dass wir ständig nur den Namen Jesu im Munde führen. Aber in allem, was geschieht, soll hervorkommen, es geht hier um Jesus und meine Beziehung zu ihm. Der Geist mag auch nicht, wenn Verkündige so viel von sich selber reden. Das ist eine Gefahr. Es ist gut, Zeugnis abzulegen, vom Wegen Gottes im eigenen Leben, ja. Wenn Gott Wunder uns getan hat, wollen wir davon reden und selbstverständlich seine großen Taten rühmen. Aber manchmal tappen wir dabei schnell in die Falle, unsere eigenen wunderbaren Erfahrungen zum Gegenstand unserer Betrachtungen zu machen. Das ist eine Gefahr. Wenn wir da nicht aufpassen, betrüben wir den Heiligen Geist und er zieht sich zurück. Unsere Erlebnisse sind schön, aber lasst es uns mit Paulus halten, der gesagt hat, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. 1. Korinther 2, Vers 2. Ich habe mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, setzt er noch einmal nach. Es geht ja nicht um irgendeinen historischen Jesus. Es geht um den Gekreuzigten. Es wurde einmal berichtet von einer christlichen Konferenz. Der Verkündiger sprach über das Thema die Heiligkeit Gottes. Man spürt ihm ab, wie er den Vater und Sohn verherrlichte und es entstand eine geisterfüllte, heilige Atmosphäre. Dann aber wurde eine sehr berühmte christliche Sängerin angekündigt und von ihren großen Erfolgen und ihrem hervorragenden Talent gesprochen. Sie erhielt schon vor ihrem Auftritt rauschenden Beifall. Und als sie sang, war plötzlich alles wie erkaltet, obwohl sie noch so schön sang. Die bis dahin spürbare, geisterfüllte Atmosphäre war regelrecht in sich zusammengebrochen. Stattdessen feierte man nur eine christliche Künstlerin, die unter Umständen selbst gar keine Schuld daran hatte, dass das so war. Der Fehler lag vielmehr in der Ankündigung, die auf einmal einen Menschen in die Mitte stellt. In der Ankündigung, jetzt kommt die Krone. Aber jeder, der ein geistliches Gespür hatte, merkte in der Versammlung, wie sich der Heilige Geist zurückzog, denn er will alleine Jesus verherrlichen und nicht Menschen. Es gibt auch noch eine andere Gefahr, die darin besteht, dass man sehr geistlich sein will und darum zusätzlich zu einer Pfingstpredigt sehr viel redet über den Heiligen Geist und sein Wirken. Es werden Seminare über Heilungen, Zungenreden und Prophetie gehalten. Und alle sind erfüllt von dem großen Thema Heiliger Geist. Und man glaubt, das würde dem Heiligen Geist auch besonders gut gefallen. Jesus aber hat doch gelehrt, dass er nichts aus sich selber redet. Er hat doch gesagt, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Wir wollen Jesus nicht falsch verstehen. Er selber betont, dass der Heilige Geist Gott ist. Er hebt ihn sogar in bestimmter Weise heraus, indem er sagt, dass die Sünden gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden können. Der Heilige Geist will ja nun nicht eine Inflation von Predigten, Büchern und Seminaren, die sich fast nur noch um ihn drehen. Denn wie oft sind Christen dabei ins Mystische abgerutscht, dass sie darüber das Evangelium von Jesus Christus vergaßen. Der Heilige Geist will nicht selbst zum Thema machen, wir haben es schon gesagt, denn sein Thema heißt schlicht und einfach Jesus. Und wenn du das Wirken des Heiligen Geistes sehen willst, dann suche nicht Erlebnisgottesdienste, sondern gehe dorthin, wo Christus, der Gekreuzigte, als Heiland für Sünder gepredigt wird. Bleibt zum Schluss noch die Frage, woran erkennt jeder Christ an sich selbst nun, ob er den Heiligen Geist hat und dieser in ihm wirkt? Johannes 4, 2-3a sagt der Apostel Johannes, ob jemand den Geist Gottes hat, könnt ihr an diesem Merkmal erkennen. Wer bekennt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als wirklicher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Ein wichtiger Schlüsselvers. Wer bekennt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als wirklicher Mensch zu uns kam, der hat den Geist Gottes. Denn das geht nur aus dem Geist Gottes zu bekennen. Wer es sich nicht zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Wenn nun der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt, ist er ständig daran, da drinnen am Wirken. Denn gerade er ist es, der ein Leben zur Ehre Gottes in mir hervorbringen will. Wenn ich sündige und Jesus nicht gehorsam folge, dann betrübe und dämpfe ich den Geist. Die Freude meiner Nachfolge wird flach und traurig. Das ist auch schon ein Beweis dafür, dass die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, mächtig in mir am Wirken ist. Gott lässt uns doch schon durch Hesekiel sagen, Hesekiel 36, 27, bekannter Vers, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will meinen Geist geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Ich, der Herr selber, will das tun. So wirkt der Heilige Geist die Erfüllung des Gesetzes in den Kindern Gottes und damit auch sichtbare charakterliche Veränderungen. Sichtbar, erkennbar charakterliche Veränderungen. Wenn einer sagt, er sei Kind Gottes und habe den Heiligen Geist und es verändert sich nichts, dann ist ein großes Fragezeichen zu stellen, was das denn nun sei. Das zeigt sich zuallererst in der Frucht des Geistes. Galater 5, 22 kennen wir ja. Bei der ja die Liebe, die göttliche Agabeliebe oben ansteht. Die Frucht des Geistes ist, dann kommt Liebe. Dann kommt alles andere. Und all das andere dort, was da dort steht, wird vergehen, aber die Liebe wird bleiben. Und die Liebe, die bringt sich ein in unsere Gemeinschaft untereinander. Dass die Welt erkennen wird, dass wir Jünger Jesu sind. Das ist das Wirken des Geistes. Wo das wächst in einer Gemeinde, wo das geschieht. Und Liebe heißt ja auch mal, Probleme zu lösen. Das ist ja auch ein Liebesverhalten, dass man Probleme löst und nicht rumschleppt. Wo das geschieht, ist der Geist am Wirken. Da weiß man, da ist der Geist auch zu Hause. Danken wir Gott, dem Vater im Himmel, dass er seinen Kindern den Heiligen Geist gegeben hat und wir damit auch die Voraussetzung haben, zu seiner Ehre zu leben. Die Voraussetzung haben, zu seiner Ehre zu leben. Wie sollte es anders gehen? Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Geist nicht nur versprochen hast, sondern auch gegeben hast. Damals zum ersten Mal und dann in jeder Wiedergeburt, die du schenkst, ist auch der Heilige Geist mit dabei und zieht ein in unsere Herzen. Hab so großen Dank dafür. Und danke, dass er in uns wirkt, uns verändert. Oftmals nicht, wie wir haben wollen oder andere haben wollen, aber du veränderst uns nach deinen Gedanken, nach deinem Plan. Hab Dank dafür. Und danke, dass wir in dieser Gewissheit auch in diese Tage gehen dürfen. Dein Geist ist da und wir dürfen uns daran freuen, denn er hat uns das neue Leben gegeben. Preis und Dank sei dir dafür. Amen. Zum Schluss.